In dieser Folge versammeln sich erneut unsere Leiter der IFUFO. Da es heute allerdings schon 2021 ist, reden wir nicht mehr über das verquerte, zurückliegende Jahr, sondern ganz allgemein über das Leben und Wirken von Kai Stecher, Heiko Walz und Manni Sauerbrei. Wie ist die Arbeit als Jugendleiter und was stört daran vielleicht auch? Das und vieles mehr bereden wir in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der ersten Folge von unserem Podcast Kreuzverhör im neuen Jahr mit Johann.
Hallo und den lieben Manuel.
Hallo auch nochmal. Auch wenn ein neues Jahr angebrochen ist, die Gäste sind bei uns immer noch die gleichen wie in der letzten Folge, nämlich unsere lieben Jugendmitarbeiter, der Heiko, der Kai und der Manni. Hallo, schön, dass ihr nochmal da seid.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Und währenddem wir in der vergangenen Folge einen Rückblick über das Jahr 2020 gemacht haben, werden wir in dieser Folge mal ganz allgemein die drei bisschen ausfragen zum Thema Jugendarbeit, zum Thema IFUFO, zum Thema Kirche. Und ich würde einfach mal damit einsteigen, euch drei zu fragen, warum seid ihr eigentlich in der Jugendarbeit aktiv? Ist das eigentlich immer euer Traumberuf gewesen? Ich würde vorschlagen, wir machen es heute in der anderen Reihenfolge. Das heißt, Manni fängt an, Kai hört auf. Ich glaube, mit der letzten Folge war es andersrum, oder?
Also, ich wollte nicht immer Jugendarbeiter werden. Ganz früher, als ich kleiner Junge war, wollte ich Cowboy und Indianer werden. Dann Straßenbaumeister wie mein Vater. Irgendwann Pfarrer. Dafür hat es nicht gereicht und dann bin ich Jugendarbeiter geworden.
Ja, bei mir, also natürlich, ich hatte auch so Kindheitsberufe, ich wollte irgendwann mal Zooprofessor werden, hatte ich mir fest vorgenommen. Und dann habe ich das Buch, also dazwischen lag dann schon ein bisschen Zeit, Jesus, unser Schicksal, hier von Wilhelm Busch gelesen. Und das hat mich sehr fasziniert und da wollte ich eigentlich Pfarrer werden. Habe dann aber irgendwann Zivildienst, also in einer Kirchgemeinde gemacht und habe dort gemerkt, dass Pfarrer auch viel zu tun haben mit dem, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Da wurde dann irgendwann Moritzburg für mich interessant und ich bin halt in die Jugendarbeit gegangen.
Wenn ihr jetzt ausholt von euren Kindheitsträumen, ich wollte mal Lokführer werden. Aber Pfarrer wollte ich auch nie werden. Ich habe einen Beruf gelernt, ich war Schlosser gewesen und habe dann ähnlich wie Heiko auch Zivi gemacht. Und dort ging das bei mir so ein bisschen los. Habe da ein bisschen geholfen in der Christenlehre und so und habe gemerkt, das könnte es vielleicht sein. Und mein Gemeindepädagoge, der hat damals gesagt, Mensch, wie wär's denn mit Moritzburg? Und dann habe ich dort studiert und ich wollte auch eigentlich nicht in die Jugendarbeit, sondern ich wollte in die Gemeindearbeit. Und da habe ich auch reichlich 14 Jahre gearbeitet und irgendwann am Ende meines gemeindepädagogischen Dienstes wurde ich aber gefragt, ob ich Jugendwart werden möchte. Und nach langen Hin- und Her-Überlegen und Abwägen und Beten habe ich dann doch ein Jahr dazu finden können, Jugendwart zu werden. Und deswegen bin ich jetzt hier, ja.
Wie lange seid ihr denn jetzt schon genau in der Jugendarbeit tätig, ehrenamtlich sowohl als auch hauptamtlich im Beruf?
Ehrenamtlich tätig bin ich, seit ich konfirmiert worden bin und in der jungen Gemeinde war. Da habe ich sozusagen ehrenamtlich schon mit angepackt, Krippenspiel, junge Gemeinde und sowas. Und hauptamtlich in der Jugendarbeit nach meiner Ausbildung in Moritzburg, das war 1998. Und Jugendwart bin ich seit 2013.
Ehrenamtlich war ich auch schon viele Jahre vorher unterwegs, also in der Arbeit mit Kindern. Schon mit 12 Jahren habe ich da gestartet, mit einer Jungschar. Und dann ab 16, glaube ich, war das in der Jugendarbeit direkt als ehrenamtlicher Mitarbeiter auf verschiedenen Freizeiten des TV in Bayern und auch in der Jugendkreis. Und dann nach meiner Ausbildung in der Evangelischen Missionsschule unter Weissach, da war ich nochmal ein Jahr für missionarische Jugendarbeit tätig im Südbaden, im EC, bevor ich in die Evangelische Jugend nach Plauen kam. Und das ist jetzt auch schon 18 Jahre her.
Bei mir begann es tatsächlich auch nach der Konfirmation. Zunächst bin ich in die Jugendgemeinde gegangen, dann wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, mit im JG-Team mitzuarbeiten. Habe das dann auch mitgetan. Bin dann auch irgendwann mit auf Rüstzeiten gefahren und habe dort mitgearbeitet. Und dann nach meinem Studium bin ich in die Gemeinde gegangen, war zunächst im Erzgebirge, Thum, Gelenau. Bin dann nach Thüringen gezogen, Und dort im Kirchenkreis Eisenberg hatte ich eine Jugendmitarbeiterstelle. Dort habe ich 8 Jahre dann gearbeitet. Bin dann zurück ins Hochland gekommen, war dann hier in Adorf Gemeindepädagoge und bin dann 2013 Jugendwart geworden.
Ist das für euch drei ein Beruf, den ihr immer gerne macht? Oder denkt ihr auch manchmal, ach Mann, das geht mir alles auf den Sack, ich will meinen Beruf wechseln, ich will was anderes machen, das ist blöd hier.
Manchmal habe ich tatsächlich diese Gedanken, weil auch als Jugendwart hat man Dinge zu tun, die nicht besonders toll sind und die übelst nerven. Und da denke ich manchmal, ich bin völlig falsch am Platz. Vor allem, wenn ich dann sehe, dass in manchen Orten vielleicht gerade keine junge Gemeinde stattfinden kann, weil es da niemanden gibt, der sich kümmert, der ein bisschen Hut auf hat und ich in irgendwelchen komischen Sitzungen sitze und habe nicht die Möglichkeit in dem Moment sozusagen mit Jugendlichen Bibel zu lesen, Thema zu halten. Da denke ich schon manchmal, ich bin an der falschen Stelle.
Wenn ich mal so dreist fragen darf, was sind da die Sachen, die dich besonders nerven?
Also die ganz aufregenden Sitzungen, die mag ich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Sitzungsmensch.
Wie schaut es bei den anderen aus?
Bei mir ist es auch durchwachsen manchmal. Ne? Ich bin grundsätzlich begeistert von Jugendarbeit. Und ich arbeite gern im Reich Gottes mit. Aber im Reich Gottes mitzuarbeiten und berufen zu sein, das ist nicht zwingend an Kirche gebunden oder an diesen Beruf gebunden. Und es gibt schon Zeiten und Phasen, da nervt mich auch vieles. Ja, da muss ich ehrlich sein. Mich nervt manchmal die Lahmarschigkeit der Kirche. Und das ist etwas, was mir nicht ganz so zu meinem Charakter passt, auch was manche hierarchischen Strukturen angeht. Da bin ich mehr auf einer kollegialen Ebene anzusehen, auf Augenhöhe zu begegnen. Daher fühle ich mich nicht immer ganz zu Hause.
Ich merke bei mir schon auch immer wieder so ein bisschen eine Wellenbewegung. Es gibt Momente, da fühle ich mich richtig angekommen und erkenne die Berufung. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich mich frage, ist das noch der richtige Platz, wohin Gott mich gerufen hat? Und immer bei all dem ist bei mir auch so die Frage im Hintergrund, naja, Jugendarbeit, da hat man mit jungen Menschen zu tun. Ich werde nicht jünger. Wie lange kann ich das auch noch so machen, dass das auch noch in einer guten Art und Weise mit Jugendlichen passiert, ne? Und nicht irgendwann an den Jugendlichen vorbei? Und das ist zumindest für mich eigentlich eine dauerhafte Frage.
Hast du da auch schon mal überlegt, was anderes vielleicht noch zu machen? Oder hast du vielleicht sogar schon noch in Planung, irgendwann mal zu wechseln?
Naja, überlegt, ja, schon, klar. Aber es gibt jetzt keine konkreten Pläne.
Haben die anderen denn schon mal solche Gedanken gehabt, vielleicht doch noch zu wechseln oder sogar schon Pläne?
Also einen Plan habe ich momentan nicht. Mein Weg im Berufsleben war immer so geprägt, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass Gott mich gerufen hat. Und darauf warte ich und möchte auch hörend sein, dass wenn Gott mich in eine andere Stelle oder an einen anderen Punkt ruft, dann würde ich auch den Weg gehen. Momentan höre ich da noch nichts. Vielleicht bin ich auch zu sehr beschäftigt. Das kann auch sein, dass ich Gott gerade nicht höre. Aber mir geht es also ähnlich wie ein Heiko. Die Frage ist, wie lange kann man Jugendarbeit machen?
Also für mich stellt sich die Frage nicht so unbedingt, wie lange man Jugendarbeit machen kann, weil ich glaube, dass wir auch lernen müssen in unserer Gesellschaft, dass man als alter Mensch auch viel Erfahrung mit hineingeben kann. Und Jugendarbeit hat heute andere Anforderungen wie vor 15, 20 Jahren, wo der Jugendarbeiter wirklich noch alles machen musste. Heute sind wir viel mehr Ermöglicher und das können wir durchaus auch dennoch sein. Was meine Bewerbungsabsichten angeht, dazu schweige ich lieber. Aber genau, es ist immer ein Kompromiss, den man eingehen muss, ein bisschen von was sind eigene Wünsche, wozu ist Familie auch bereit, das ist das eine. Und dann muss über allem aber auch stehen oder durch alles durchdrungen sein, dass wo sind wir berufen, wohin sind wir berufen.
Was ist denn da das Leitbild, von dem du dich und die anderen auch sich tragen lassen? Anders ausgedrückt, was sind eure wesentlichen Leitsätze? Vielleicht könnt ihr das auch wirklich mal in einem Satz sagen, die ihr euch in eurer Arbeit tragen gegenüber Gott und oder den Jugendlichen.
Für mich ist so ein Leitsatz, mich mit Jugendlichen gemeinsam auf den Weg zu machen, Gott zu begegnen und im Glauben zu wachsen.
Wir in der evangelischen Jugend arbeiten jetzt also schon seit ein paar Monaten daran, was kann uns als evangelische Jugend treiben? Was sind unsere Leitsätze für die evangelische Jugend? Zum Beispiel unser oberster Satz ist, dass wir das Feuer in jungen Menschen entfachen wollen und auch am Brennen halten wollen.
Würdest du sagen, es gelingt euch immer oder zumindest häufig, das Feuer zu entfachen?
Ich glaube, manchmal gelingt es uns sehr gut und manchmal gelingt es uns nicht. Ich denke, dass wenn ich zurückblicke, in den letzten paar Jahren war es vielmehr so, dass jeder versucht hat, einfach irgendwo an irgendeiner Stelle das zu erledigen. Was es jetzt in der Zukunft ändern soll, ist vielmehr, dass wir gemeinsam schauen, wo kann und auf welche Art und Weise können wir das Feuer entfachen. Manche Leute lassen sich entfachen, sind begeistert von Jesus und manchen auch nicht. Ich denke, da gibt es keine eindeutige Antwort darauf, wie sehr es uns gelingt und nicht gelingt. Am Ende ist es eine Sache, die Gott machen muss.
Genau, es liegt ja auch nicht in unserer Hand. Also wir sind sozusagen wie der Sämann, der streut. Aber dass es aufgeht und dass es ankommt, dass es die Herzen berührt, das können wir, glaube ich, nicht wirklich tun. Das kann allein Gott.
Habt ihr auch da Gott wirklich mal richtig in eurer Arbeit erlebt, wo ihr vielleicht sogar von Wundern sprechen könnt oder genau einfach von Erlebnissen, die euch sehr geprägt haben mit Gott?
Ich hatte solche Momente schon, wo ich gemerkt habe, dass ich ein gutes Werkzeug war, will ich mal sagen. Ich erinnere mich noch an meine gemeindepädagogische Arbeit, als ein Mädel, was ich seit der ersten Klasse begleitet habe, die war nicht getauft. Und als sie dann sozusagen zur Konfirmation getauft worden ist, und das war für mich schon ein berührender Moment, wo ich gemerkt habe, da ist sozusagen bei den Dingen, die ich ausgestreut habe, sind Dinge aufgegangen. Und das war schon was Besonderes, ja. Das war ein Beispiel von, glaube ich, einigen, die ich erlebt habe.
Ja, also Wunder erlebe ich auch hin und wieder. Ich will da nur mal so die große Schottland-Bus-Geschichte erwähnen, die ich jetzt hier aber nicht weiter ausbreite. Nur ganz kurz zusammengefasst, auf der Jugendfreizeit im Jahr 2017 war es, glaube ich, ja, sind wir mit Kleinbussen hoch nach Schottland gefahren und ein Bus ist liegen geblieben. Und das war schon eigentlich ziemlich doof, aber die Art und Weise, wie wir dort dann weiter behandelt wurden, wie das ganze Problem auch gelöst wurde, da haben wir Gott auch schon gemerkt. Ne? Und das finde ich schon immer stark, wie gerade auch auf solchen Zeiten, wo wir unterwegs sind, auf einer Auszeit, ne, und Leuten etwas verkündigen, wie plötzlich das vollkommen praktisch wird, dass Gott hier was tut und die Leute das auch sehen.
Was mich immer wieder zum Staunen bringt, und genau das bedeutet ja Wunder, ne, auch wenn man sich über was wundern kann, welche Spuren man manchmal hinterlässt. Und wenn ich dann angerufen werde, mitten in der Nacht von jemandem, der einfach Gebet will, der Hilfe will, oder wenn mir jemand erzählt, was in seinem Leben sich bewegt, ja, wie er überhaupt gewachsen ist im Glauben. Viele Dinge entdecken wir erst Jahre danach, was wir in manchen Menschen bewirkt haben. Ja, das ist das, was mich sehr fasziniert. Ein Freund von mir, der immer wieder erzählt, wie sehr sich sein Denken dem Denken von mir angepasst hat. Das ist eine große Ehre, das zu hören und am Ende doch auch wieder klein zu werden und demütig zu sein in den Punkten. Ich will auch nur das verkünden, was die Bibel auch wiedergibt.
Die logische Gegenfrage, die euch jetzt ereilt, ihr ahnt das vielleicht schon, ihr habt jetzt gute Erlebnisse erzählt. Ich denke aber mal ziemlich sicher, dass nicht immer alles glatt lief. Was waren in all den Jahren die schlimmsten Erlebnisse, die ihr in eurer Jugendarbeit hattet?
Also ich finde es immer am niederschmetterndsten, wenn ich junge Leute erlebe, die in der Jugendarbeit ihren Fuß hatten, die engagiert bei der Sache waren, die mit dem Herzen dabei waren. Und wenn ich dann später, ein paar Jahre später, die dann nochmal sehe und da ist nichts mehr da. Also nicht nur so, dass Glaube unbedeutend geworden ist, sondern sogar auch eine Anti-Haltung da ist. Das finde ich immer sehr niederschmetternd, ja.
Vielleicht denke ich zu positiv, aber so ganz ein negatives Erlebnis hat sich bei mir nicht eingebrannt, dass ich sagen kann, das war übelst schlimm. Also selbst so Dinge, die manchmal irgendwie in dem Moment gefühlt nicht so toll waren, haben sich am Ende doch so herausgestellt, dass es irgendwie zu was Nütze war. Und da sehe ich natürlich immer Gott darin, der die Dinge, der die Fäden in der Hand hält.
Ich würde auch nicht zwingend von niederschmetternden Erlebnissen sprechen. Ja, es war eine meiner größten Herausforderungen war, als ich in Norwegen ins Krankenhaus eingeliefert wurde wegen der Tumorgeschichte. Aber am Ende war das auch einer der gesegnetsten Zeiten. Und ich glaube, dass in diesen schwierigen Zeiten Gottes Wirken am segenreichsten sein kann auch. Aber zugleich möchte ich auch sagen, auch wenn es nicht dramatisch oder schlimm ist, manche Dinge, es gibt doch auch Dinge, die mich enttäuschen. Und eine Sache, in der ich oft enttäuscht bin, ist, ich glaube, dass Kirche unter den Möglichkeiten bleibt, die sie von Gott zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Ihr habt jetzt darüber geredet, was euch am besten gefällt in eurer Arbeit, was euch nicht so gut gefällt. Jetzt vielleicht in der andere Richtung, was ist euch denn am wichtigsten an eurer Arbeit? Also genau, auf was wollt ihr am meisten Wert legen?
Das ist für mich relativ einfach, Menschen das Evangelium zu verkündigen, dass sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben.
Ich persönlich möchte vor allem Gemeinschaft leben mit den Menschen, mit den Jugendlichen, den Hauptamtlichen und auch vor allem mit Gott.
Mir ist wichtig, dass junge Menschen Jesus kennenlernen, mit ihm eine lebendige Beziehung eingehen und dann zu mündigen Christen werden. Und dass der Glaube etwas ist, was sie auch über ihre Jugendzeit hinaus hinträgt.
Ich hätte gerne nochmal bei Manni nachgehakt, da es jetzt schon zweimal angesprochen hatte. Kritik an der Kirche. Würdest du sagen, von der Seite der Landeskirche wirst du manchmal zu wenig unterstützt in deiner Arbeit? Beziehungsweise würden die anderen das vielleicht auch unterschreiben?
Ich denke, dass Kirche auch nach gewissen Regeln agieren muss. Das ist schlichtweg so. Und sicherlich gibt es da hin und wieder auch bestimmte Enttäuschungen. Angefangen von dem, dass meine Ausbildung hier nicht den Stellenwert hat, wie ich persönlich mir ihn wünschen würde und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das, worauf ich bei den Sätzen fokussiert bin, überhaupt nicht. Ich glaube schlichtweg, dass es ein paar Problemfelder gibt in Kirche, die ich gerne anpacken würde oder die ich gerne anders sehen würde. Erstes Problemfeld ist die Frage, sind wir noch eine dienende Kirche? Angefangen von der Struktur her, wir sind eine eher hierarchisch strukturierte Kirche. Und das heißt, die Befehle gehen eher von oben nach unten, anstatt dass die Basis viel mehr agieren kann. Also haben wir die Demut, auch die Basis von Jugendlichen, von Ehrenamtlichen oder auch von Gemeindepädagogen und so weiter viel mehr zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Dann ist eine zweite Geschichte das, dass wir manchmal zu sehr auf Aufgaben fokussiert sind. Wir haben Auslastungstabellen, wir wollen Kompromisse eingehen zwischen Räumlichkeiten, aber wir brauchen Freiräume, damit sich etwas Neues entfalten kann, entstehen kann. Ich lese zurzeit ein sehr spannendes Buch, das heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Das heißt, die rücksichtslose Beseitigung des Getriebenseins der Eile. Und es ist sehr spannend, was da John Mark Homer erzählt darüber, wie sich Liebe oder auch Gottes Gegenwart eigentlich ausschließen, wenn wir zu sehr getrieben sind, wenn wir zu sehr fokussiert sind auf das, was Aufgaben sein können und alles versuchen, perfekt zu machen. Was Kirche sein muss, ist ein Ort, in der Menschen, die sich belastet fühlen, zur Ruhe kommen können. Menschen, die sich entfalten können, die aber vor allem in die Gegenwart Gottes kommen können und Jüngerschaft in der Gegenwart Gottes leben können. Und ich denke, manchmal achten wir zu wenig darauf, wie sich Menschen in der Gegenwart Gottes entfalten und vielmehr achten wir darauf, wie sich Menschen in einer Aufgabe entfalten.
Sind das Kai und Heiko ähnlich oder würdet ihr eher sagen, manchmal braucht es einfach auch mehr Struktur als Entfaltung, sage ich mal, wo es gerade passt?
Ich muss da kurz nochmal einwerfen, Struktur und Entfaltung sind keine Gegensätze an dem Punkt, sondern man kann sich sogar gut entfalten, wenn man eine gute, sinnvolle Struktur hat. Ich glaube, dass unsere jüngeren Generationen, die wir momentan haben, aber eine andere Struktur brauchen, wie wir sie noch vor 50 oder vor 200 Jahren hatten.
Was sind da die Unterschiede?
Ja, zum Beispiel, dass man früher wirklich stark von Befehlsausführungen gelebt hat. Und heutzutage wollen junge Menschen sich entfalten. Die wollen miteinander teilen. Also die Generation Y, so eine Professorin darüber, die erzählt, dass das eine Generation ist, die eigentlich sehr viel von Teilen, von Mitteilen, von Gemeinschaft und so weiter lebt. Die wollen keine Work-Life-Balance. Die wollen keine Balance zwischen Arbeit und Leben, sondern sie wollen Leben in der Arbeit und Arbeit leben letztendlich. Ja, das ist das, was wir manchmal als Berufung auch bezeichnen, dass es auch Spaß macht. Und dann treffen wir jetzt nochmal eine Generation drunter, die achten wieder viel stärker darauf, dass auch das Leben mehr Raum gewinnt und nicht nur die Arbeit. Und ich glaube, dass wir heute eine andere Struktur brauchen deswegen wie damals. Das heißt, die Leute wollen mehr sich entfalten können, wollen mehr kreativ sein, wollen ihre eigenen Wege entdecken. Neurobiologen haben entdeckt, dass es drei Sachen gibt, die junge Menschen vor allem vorantreibt, sich zu entfalten oder Menschen überhaupt vorantreibt, sich zu entfalten. Das eine ist, Gemeinschaft zu leben. Das zweite ist, Vertrauen zu haben, also auch fehlerfreundlich zu sein. Und das dritte ist, dass sie kreativ werden können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir mit neuen Strukturen viel besser schaffen können.
Dann trotzdem nochmal die Frage in Richtung Kai und Heiko. Würdet ihr solche Änderungen in der Struktur mittragen?
Ich glaube, in der Jugendarbeit haben wir schon solche Strukturen der Beteiligung und dass man eben die Hierarchie ziemlich flach hält, dass eben Ehrenamtliche beteiligt sind und dass man nicht irgendwas durchdrückt, sondern dass man miteinander auf dem Weg ist.
Also ich denke auch, dass all das, was wir gestalten können, dafür können wir ein Stückchen auch die Spielregeln festlegen und wir können da vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen. Da ist es, denke ich, schon wichtig, einfach auch selber sich das immer wieder ins Bewusstsein zu holen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Was sollen unsere Spielregeln sein? Sind Jugendliche nur Lückenfüller, die halt irgendwelche Aufgaben übernehmen? Oder sind es gleichberechtigte Partnerinnen und Partner, die halt hier mitgestalten und das Ganze mitprägen?
Genau, gehen wir jetzt mal, ist aber wieder in eine andere Richtung von den Fragen her, und zwar: Was macht ihr überhaupt als Jugendmitarbeiter den ganzen Tag? Also ihr habt wahrscheinlich da nicht jede Woche dasselbe zu tun. Was sind denn dann so die unterschiedlichen Dinge, die ihr da jeden Tag macht?
Bei mir sind es manchmal diese Sitzungen, von denen ich vorhin schon sprach, die mir nicht besonders gut gefallen. Dann gibt es immer mal was vorzubereiten, Rüstzeit, JG-Abend, dann Teamsitzungen. Was eben auch gerade vorzubereiten ist, dass man mit den Ehrenamtlichen gemeinsam die Dinge vorbereitet, andenkt, bis man sie dann durchführt. Ganz viele E-Mails beantworten. Ja, soweit vielleicht. Also es ist sehr buntes Programm.
Im Grunde das Gleiche wie bei Kai, nur ein bisschen weniger Sitzungen. Und ich denke, was Kai auch hat noch, ähnlich wie jeder von uns, ist auch viele Gespräche mit Jugendlichen, die unerwartet auch kommen, aber die uns ja auch die Möglichkeit geben, Menschen wirklich zu begleiten.
Ja, ich kann da nicht groß was anderes sagen. Aber ich muss sagen, das schätze ich auch an Jugendarbeit sehr, dass es so eine bunte Mischung ist aus, vielleicht eher ein bisschen theoretischeren Geschichten, wo man halt da sitzt und irgendwas vorbereitet, aus Sachen, die in einem Team passieren, in einem hauptamtlichen Team, in einem ehrenamtlichen Team und dann wieder ganz praktische Sachen, wo Pflöcke in die Erde geschlagen werden.
Bei den Sitzungen, Vorbereitungen und so weiter, wie viel habt eigentlich ihr drei da unmittelbar miteinander zu tun oder arbeitet ihr da eher alle ein bisschen in eurem eigenen Bereich?
Ja, all das, was FUFO ist, da sitzen wir natürlich gemeinsam. Nicht nur wir drei, sondern auch unsere Gloria mit und unsere Freiwilligen. Christian noch, genau, unser neuer Mitarbeiter. Und dann gibt es natürlich so Dinge, wo wir wirklich wenig voneinander mitbekommen. Ich und der Heiko, wir sitzen zum Beispiel noch im Vogtlandkreis Jugendring. Da sehen wir uns so alle Monate mal. Ja, Manni ist noch schwer beschäftigt in der Markuskirche. Aber da kann er euch nachher selber was sagen. Ja, und dann hat, glaube ich, jeder auch nochmal so seine ganz spezielle Sicht auf die Region, weil wir haben uns ja als Hauptamtliche so ein bisschen Regionen zugeordnet, um die sozusagen zu begleiten. Und da hat natürlich jeder auch nochmal so seinen eigenen Blick drauf, was da vor Ort immer sein kann und was werden kann.
Wenn sich dann diese Blicke überschneiden, geht ihr euch dann auch selbst mal auf den Nerv?
Mir gehen meine Kollegen und meine Kollegin momentan nicht auf den Nerv. Nee. Ich bin übelst gern mit denen zusammen, weil ich merke, da entspinnt sich viel mehr, als wenn ich alleine irgendwo drüber sitze.
Ich bin froh und dankbar für das Team. Ich arbeite gern mit jedem und jeder Einzelnen dort zusammen und ja, bin dankbar.
Natürlich gehen wir uns auch mal auf die Nerven, aber es ist nie so was Dramatisches, dass wir das nicht aushalten würden. Aber genau das ist, wie Heiko das sagt, dass jeder dankbar ist füreinander. Ich glaube, dass wir uns auch gut ergänzen.
Wenn euch vielleicht die Mitarbeiter oder euer Team, sage ich mal, nicht so auf die Nerven gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch einige Teilnehmer gibt, auch gerade bei Veranstaltungen, die dann so ein bisschen genau stören oder so ein bisschen was machen, was dann vielleicht so ein bisschen auch die Gemeinschaft zerstört. Was sind denn da so, ich sag mal so Teilnehmer, die ihr nicht so mögt? Also nicht per Namen logischerweise, sondern eher so, genau, was für Arten von Leuten, die da so ein bisschen die Gemeinschaft zerstören?
Also ich erwarte mir so ein Stückchen von meinen Teilnehmern, egal wo sie jetzt teilnehmen, ein gewisses Einlassen auf die Dinge und dass man sich irgendwie integriert. Natürlich, das hängt sehr an der Persönlichkeit. Es gibt natürlich die Leute, die da sehr offen sind und gleich den ersten Tag losstarten, und es gibt auch die ruhigeren. Aber ich wüsste jetzt eigentlich nicht einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, die mir übelst auf den Zeiger geht. Wahrscheinlich sind die bis jetzt noch nie aufgetaucht bei mir. Da bin ich ihr Gott übelst dankbar.
Ich denke, das ist eine Frage, die müsste dir meine Frau stellen. Weil wenn ich nach Hause komme und irgendwo von genervt rede, dann vergesse ich das schnell, aber sie kann sich das dann natürlich merken, weil sie ja nur zuhören musste. Es gibt schon Teilnehmer, es gibt Situationen, die mich auch nerven. Ich werde die aber hier natürlich nicht in diesen offenen Raum stellen und verraten. Vor allem ist es ja so, dass so eine Sache viel mehr über mich verrät. Ja, an welchen Punkten bin ich schnell genervt, gereizt und so weiter. Und wo muss ich zum Beispiel auch lernen und nachjustieren in meinem Leben, in meinem Beruf? Und das erlebe ich schon immer wieder, ne? Wenn Menschen eine andere Sicht auf Glauben oder auf eine Arbeit haben als ich, dann bietet es Reibungsfläche. Und da habe ich schon lernen müssen, mich mehr anzustrengen in bestimmten Punkten und mehr Mühe zu geben. Und genauso habe ich auch schon lernen müssen, nicht zu übertrieben zu sein mit Perfektionismus und so weiter, sondern auch mal relaxen zu können.
Also ich könnte diese Frage auch nicht so pauschal beantworten. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und gemerkt, in unterschiedlichen Bezügen sind das unterschiedliche Verhaltensweisen, die mich einfach dann auch nerven und ärgern. Aber da würde ich jetzt auch ungern zu sehr ins Detail gehen wollen. Aber ich merke, wenn ich da meinem inneren Drang Freiraum lassen würde, dann wäre das nicht gut. Also das sind Momente, wo ich ganz viel von Jesu Liebe brauche.
Wir haben vorher schon über die Unterstützung von der Landeskirche geredet, aber wie sieht es denn mit den Teilnehmern aus, über die wir gerade auch schon geredet haben? Wie viel Unterstützung würdet ihr denn euch da wünschen oder ist die Unterstützung, die ihr jetzt schon von Ehrenamtlichen bekommt, schon genug?
Also wir bekommen wahnsinnig viel Unterstützung von den Ehrenamtlichen und die Projekte, die wir am Laufen haben, funktionieren letztendlich auch nur so an dem Punkt. Ich würde mich auch dagegen wären, jetzt ein Projekt zu starten, in dem wir nicht diese Unterstützung hätten. Dann wären wir einfach noch nicht so weit. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass sich die Ehrenamtlichen, genauso wie die Gemeinden, untereinander mehr unterstützen würden.
Kai unterstreicht das Gesagte einfach sozusagen?
Ja, ich habe den Manni nur angeguckt, dass er losredet.
Okay, super. Was uns zum Schluss noch interessieren würde, wir kommen langsam zum Ende. Wir hatten es auch schon mal angeschnitten in der letzten Folge, als wir gesagt haben, was sind die Pläne für das Jahr 2021. Aber gerne hätten wir euch nochmal gefragt, was denn so eure ganz großen Pläne für die Zukunft, sozusagen eure Visionen sind, sofern sie nicht schon angeschnitten wurden von Manni sozusagen, was Kirchenstruktur angeht.
Großer Plan für mich ist, dass wir uns leiten lassen von Gottes Geist, wo er uns hinhaben möchte, was er mit uns vorhat und dass wir das Hören lernen und wenn wir es gelernt haben, nicht gleich wieder verlieren.
Also Pläne habe ich immer wahnsinnig viele. Ich habe mal an einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, einen roten London-Doppeldeckerbus, einen historischen 1963-64 gebaut, ins Vogtland zu holen. Und waren auch auf einem guten Weg, hatten auch gut Fördermittel auf die Reihe bekommen. Aber es ist an verschiedenen anderen Punkten dann gescheitert. Oder Jugendkirche zu schaffen. Oder andere Projekte. Also an Projekten, an denen ist, glaube ich, selten, fehlt selten bei mir. Aber all das ist wieder sehr stark auf eine Aufgabe, auf ein Projekt fokussiert. Und was ich mir am meisten wünsche an Vision ist, dass wir als Gemeinde oder als Kirche eine dienende Kirche sind. Eine, wo Menschen kommen können und Gott einfach erleben können. Und das hängt nicht an Aufgaben oder an Projekten, sondern es liegt an dem, wie wir mit Menschen umgehen. Und das wünsche ich mir mehr, dass wir das, was Jesus an der Bergpredigt erzählt, ja, dass wir Friedensbringer sind. Oder dass wir auch trösten, Menschen, die Trost brauchen. Dass diese Menschen, die uns hören und uns sehen, uns erleben, gleichzeitig auch Gott erleben?
Ich wünsche mir, dass wir mehr das leben, was wir glauben. Weil ich merke schon oft, dass es da wirklich diese zwei Welten gibt. Es gibt so diese Welt innerkirchlich, also in der Kirche, in der jungen Gemeinde und sonst wo. Und da läuft das alles. Und dann habe ich noch so mein außerkirchliches Leben. Ich wünsche mir mehr, dass dieses innerkirchliche Leben halt dieses eigentlich mein ganzes Leben ist. Nicht, weil ich träume, die ganze Zeit nur noch in der Kirche zu sein, sondern einfach, woran ich glaube, dass das einfach auch mein Leben bestimmt.
Okay, dann war es mit der heutigen Folge. Danke nochmal an Manni, Heiko und an den Kai, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns den Podcast aufzunehmen.
Bitteschön, hat uns Spaß gemacht.
Dankeschön.
Jo.
Genau, und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast@efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre, und danke auch euch fürs Einschalten.